Ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntag. Es ist ja der Sonntag nach Auffahrt, aber ich muss gestehen, ich werde dem nicht groß Rechnung tragen heute, sondern ich möchte gern die Predigtserie fortsetzen aus dem Philipperbrief mit dem Übertitel Freut euch im Herrn. Das ist das Thema, das uns durch diesen Brief begleitet. Und heute werden wir einen Schwerpunkt haben mit dem Motto Christus, mein ganzer Stolz. Und ihr werdet dann im Lauf der Predigt merken, worauf ich da hinaus will. Christus, mein ganzer Stolz, der Untertitel für diese Predigt. Wir beginnen ja mit diesem Kapitel 3. Wir sind also jetzt bereits in Kapitel 3 dieses Briefes, beginnt ein neuer Abschnitt und jetzt endlich kommt die ganz konkrete Aufforderung, die wir so gut kennen aus dem Philipperbrief, freut euch im Herrn. Und diese Aufforderung kommt nicht nur zu Beginn dieses Abschnittes, sondern kommt auch noch mittendrin einmal in diesem Abschnitt vor, und zwar in Kapitel 4, Vers 4, wo Paulus sagt, freut euch im Herrn allezeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Auch heute werden wir sehen, dass es Paulus nicht lästig ist, das wiederholt zu sagen, wir brauchen Wiederholungen. Und er hat es ja auch schon in Kapitel 2 einmal gesagt, dass die Philipper sich mit ihm freuen sollen. Ein weiteres Thema, das sich durch diesen Abschnitt zieht, ist dann dieser Aspekt der Gewissheit, der Festigkeit. Freut euch im Herrn, sagt er, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Oder später sagt er, der Herr steht in dieser Weise fest im Herrn. Also Freude im Herrn und unsere Festigkeit als Christen, da ist ein enger Zusammenhang. Wenn wir uns nicht freuen im Herrn, kann das dazu führen, dass unsere Festigkeit im Glauben nachlässt. Und bereits im Alten Testament finden wir dieses Wort, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Eure Festigkeit, euer Schutz. Also das ist ein Gedanke, der wohl bekannt ist in der Heiligen Schrift. Und ein weiterer Aspekt in diesem Abschnitt ist das Thema der Vorbilder. Wir haben im letzten Abschnitt von diesen Mitarbeitern des Paulus gehört, ein Timotheus, ein Epaphroditus, wir haben auch einen Blick auf einen Silas, auf den Silas geworfen. Und das waren Vorbilder und Quelle von Ermutigung und Freude. Und heute kommt Paulus auf einen Kontrast zu sprechen, nämlich auf böse Arbeiter, auf Feinde des Kreuzes Christi. Und in dem Zusammenhang betont er, wie wichtig es ist, dass wir die richtigen Vorbilder haben. Es ist sehr wichtig für uns Menschen, dass wir die richtigen Vorbilder haben. Und Vorbild ist etwas, was gang und gäbe ist. Wir sind Vorbild, ob wir es wollen oder nicht. Das weiß jeder, der kleine Kinder hat und auch wir, die wir Großeltern sind. Du sagst was, der sagt es im selben Tonfall und alles sagt er danach. Ja? Und dann sagst du, puh, was habe ich gesagt? Vorbild, ob du willst oder nicht. Und auch als Christen sind wir Vorbilder, ob wir wollen oder nicht. Und die Ermahnung, sagt Paulus, seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Und was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und das sind drei Schwerpunkte durch diesen Abschnitt hindurch. Die Freude im Herrn, die Festigkeit und gute Vorbilder zu haben. Uns an den richtigen Vorbildern zu orientieren. Und so wollen wir jetzt den Text gemeinsam lesen, die ersten 11 Verse von Kapitel 3, und ich warne euch vor. Der Text ist politisch nicht korrekt. Das nennt man eine Triggerwarnung. Das heißt, jeder, der in der Öffentlichkeit einen Vortrag hält und etwas sagt, was politisch nicht korrekt ist oder jemanden diskriminieren kann, da muss man vorwarnen, damit die Leute dann nicht entsetzt sind, was dieser Mensch so von sich gibt. Ich sage, ich lese nur die Bibel, aber ich warne euch vor. Wir lesen gemeinsam die Verse 1 bis 11 von Kapitel 3. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern. Im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer. Im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde. Im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange, oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, ob ich irgendwie hingelange, zur Auferstehung aus den Toten. Amen. Das ist Gottes Wort und ich möchte noch kurz beten. Wir danken, dass wir dein Wort betrachten dürfen. Mach uns bereit zum Hören, gib mir Weisheit zum Reden, sodass das, was du in dieses Wort gelegt hast, auch rüberkommt und wir es verstehen können und wir mehr von deiner Herrlichkeit sehen dürfen. Amen. Also wir haben einen steilen Einstieg. Wir haben eben von diesen Hunden gelesen, von diesen bösen Arbeitern, von dieser Zerschneidung. Und ihr habt wahrscheinlich beim Lesen bemerkt, worauf Paulus hier anspielt. Das sind lauter Begriffe, die er auf jüdische Menschen hin spricht, die damals die größte Gefahr für die Gemeinde waren. Wir werden das noch ein bisschen genauer ansehen. Er spricht von der Zerschneidung im Gegensatz dazu, dass wir, die wir an Jesus Christus glauben, die Beschneidung sind. Und mit Zerschneidung meint er die Verstümmelung, die passieren kann, wenn ein Mann beschnitten wird, ganz besonders, wenn er erwachsen ist. Die Rede ist von den Hunden. Und die Hunde waren im Israel, im jüdischen Denken, unreine Tiere. Und die Juden haben die Heiden so bezeichnet, die Hunde, abfällig. Jetzt kehrt Paulus das um und sagt, wer sind die Hunde? Er sagt, ihr seid unreine Tiere. Und er nennt sie böse Arbeiter. Und das ist politisch nicht korrekt. Es ist ein Kontrast zu den Mitarbeitern, Timotheus und Epaphroditus, wie wir schon gehört haben. Und wir dürfen uns aber von dieser negativen, von diesem drastischen Einstieg nicht irreleiten lassen, denn der Schwerpunkt des ganzen Textes ist Christus. Alles, was gelb hinterlegt ist, ist ein Hinweis auf Christus. Und da sehen wir, darauf ist sein Fokus. Die bösen Arbeiter sind nur ein Kontrast, um etwas darzustellen. Und er sagt, dass wir uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Und daher kommt auch der Titel der Predigt: Und Christus unser ganzer Stolz. Paulus rühmt sich nur Christus. Und worüber ich mich rühme oder wessen ich mich rühme, das ist mein Stolz. Darauf bin ich stolz. Und das ist der Aufhänger sozusagen für diesen Titel. Ich habe mir auf Wikipedia angeschaut, wie Stolz definiert wird. Das ist noch interessant. Die Definition von Stolz. Stolz, das Gefühl einer großen Zufriedenheit mit sich selbst oder anderen, einer Hochachtung seiner selbst oder eben, des, oder eben dieses anderen, dessen man stolz ist. Es ist eine Freude, die der Gewissheit entspringt, etwas Besonderes, Anerkennenswertes oder Zukunftsträchtiges geleistet zu haben. Ich glaube, da merken wir, dass wir beim Thema sind. Es geht um Zufriedenheit und Freude. Paulus betont, worin unsere Freude besteht und worüber wir zufrieden sein sollen. Und wir kennen das Gefühl einer großen Hochachtung, aber nicht unserer selbst, sagt Paulus, sondern wir haben eine große Hochachtung vor Christus. Und wir sind uns bewusst, dass diese Freude etwas Besonderem, etwas Anerkennenswertem oder etwas Zukunftsträchtigem entspringt. Und so möchte ich gleich zu Beginn die Frage stellen: Was ist unser Stolz? Was macht uns stolz? Wessen rühmen wir uns? Und das ist interessant, das steckt in uns Menschen ganz tief drinnen, dass wir uns irgendetwas rühmen, sei es Menschen, sei es Fußballvereine. Das ist dieselbe Intention. Ich gehöre da dazu. Das ist mein Verein. Das ist mein politisches Lager. Das ist mein Führer. Ja, ich bin geprägt. Ich habe gestern haben uns einen Film angeschaut aus unserer Heimat, wie im Salzkammergut im Dritten Reich, welche Probleme es dort gab und wie die Bevölkerung versucht hat, sich dagegen zu wehren. Und wenn man das sieht, es ist erschütternd, wie die Menschen blind diesem Führer nachgegangen sind. Sie waren stolz. Und wir müssen uns fragen, wo liegt unser Ruhm? Was ist unser ganzer Stolz? Vielleicht unsere Kinder, das, was wir geleistet haben, was wir darstellen, sei es in unserem Job, sei es in der Gesellschaft, was auch immer, was ist mein ganzer Stolz? Nochmal zu dieser drastischen Sprache, die Paulus hier hat. Sie überrascht uns wahrscheinlich. Wie gesagt, sie ist politisch nicht korrekt. Wir würden uns irgendwie hüten. Es würde uns nicht so über den Mund kommen, solche Ausdrücke über die Feinde des Evangeliums. Und da müssen wir uns auch bewusst sein, dass Sprache auch eine Sache der Zeit ist, in der wir leben. In anderen Zeiten war das durchaus anders. Wer von euch schon mal Originalschriften der Reformatoren gelesen hat? Luther, Calvin, da geht es deftig oft her. Die haben ein anderes Sprachempfinden, ein anderes Empfinden als wir. Und ich möchte aber erinnern daran, dass auch Jesus in seiner Ausdrucksweise teilweise ziemlich deutlich war. Wir müssen aber sehen, dass bei Jesus, zum Beispiel hier in Matthäus 23, das ist am Ende, in der letzten Woche des Lebens Jesu, wo schon der Konflikt ausgeartet ist, eskaliert ist zwischen den Pharisäern und Jesus. Das heißt, die Sprache Jesus, die steigert sich. Jesus sagt nicht von Anfang an zu den Pharisäern, dass sie Heuchler sind. Aber in diesem Kapitel nennt er sie Heuchler mehrmals, blinde Führer Und zwar in der Öffentlichkeit. Das musst du dir vorstellen. Die Pharisäer stehen da, da steht Jesus, da ist das Volk. Jesus sagt, das sind Heuchler, das sind blinde Führer, das sind übertünchte Gräber. Das heißt, wenn du musst aufpassen, weil du glaubst, es ist sauber und in Wirklichkeit fallst du ins Loch, in das Grab. Das sind Schlangen, eine Otternbrut, Mörder. Gewaltig. Aber auch im Alten Testament, die Propheten nehmen sich kein Blatt vor den Mund. Aus dem vom Heiligen Geist inspiriert, sagt zum Beispiel Jesaja, so beginnt das ganze Jesaja-Buch, ein Ochs kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel kennt es nicht und mein Volk versteht es nicht. Was ist die Message? Israel ist dümmer als ein Ochs. Das ist die Message. Und das sagen die Propheten, so beginnt das ganze Buch. Und von daher sehen wir, dass eine drastische Sprache durchaus überlegt geschehen kann und auch darf, aber nicht im Affekt. Es ist alles, was hier steht, ist nicht im Affekt gesagt. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht irgendwas im Affekt sagen und dann sagen wir, ja, es steht in der Bibel auch. Das geht nicht. Wir müssen sehr aufpassen, dass wir unsere Zunge im Zaum halten. Aber es gibt Situationen, dass wir eine klare Sprache finden. Und wer sind nun diese bösen Arbeiter? Ich habe schon angedeutet, es sind Judaisten. Es sind ihr Lehrer, sagt Paulus, die glauben, dass man das Heil, die Rettung durch das Halten von bestimmten Geboten, wie zum Beispiel die Beschneidung, dass man dadurch die Errettung bekommen könnte. Dass man dadurch vor Gott gerecht wird, indem man sich beschneiden lässt. Oder indem man gewisse Festtage einhält. Und diese Gefahr war die größte Gefahr für die Gemeinde im ersten Jahrhundert. Wenn wir die Schriften im Neuen Testament lesen, dann kommt die Gefahr des Judaismus immer und immer wieder durch. Jesus warnt vor den Pharisäern. In der Apostelgeschichte gibt es das sogenannte Apostelkonzil, weil Leute behauptet haben, die Heiden müssen sich beschneiden lassen, wenn sie gläubig geworden sind. Und dann gibt es ein Konzil, wo das geklärt wird. Ausführlich wird das geklärt. Der ganze Galaterbrief, Kolosserbrief, Römerbrief, 1. und 2. Timotheusbrief, Titusbrief, Hebräerbrief, immer wieder wird darauf reflektiert. Können wir uns noch erinnern am Titusbrief, da sagt Paulus dem Titus, es gibt viele aufsässige und hohle Schwätzer und Betrüger. Und dann sagt er besonders, die aus der Beschneidung, denen man das Maul stopfen muss. Und das sagt er deswegen, weil eben diese Leute die größte Gefahr für die Gemeinde dargestellt haben. Und zwar deswegen, weil natürlich sie den Lehren der Gemeinde am ähnlichsten waren. Die Gefahr der Verwechslung war hier am größten. Und wir wissen auch, wie Jesus überliefert worden ist. Das heißt, also die Feinde Jesu und auch die Feinde der Gemeinde haben sich immer wieder auch weltliche Mächte, die weltliche Macht zu Hilfe geholt, um die Gemeinde zu verfolgen. Das sehen wir immer wieder. Paulus hat das wiederholt erlebt, dass er davon gejagt wurde, indem die Juden die Obrigkeit aufgehetzt hat. Und die Juden haben damals geschrien bei Jesus, wir haben keinen König außer den Kaiser. Sie haben also das missbraucht. Und vor diesen Menschen warnt Paulus. Warum warnt er sie in so drastischer Sprache? Was sind die Kennzeichen dieser falschen Arbeiter, dieser bösen Arbeiter, dieser falschen Religion, könnten wir sagen? Und ich würde sagen, kurz zusammengefasst, ist es eine Religion ohne Christus. Eine Religion ohne Christus. Oder auch könnte man sagen, Man will Gott aus eigener Kraft, Paulus verwendet hier den Begriff des Fleisches, aus dem Fleisch heraus will man vor Gott bestehen können oder zu Gott gelangen können. Das ist das Kennzeichen dieser falschen Religion. Religion ohne Christus, Gott aus eigener Kraft zu begegnen. Und wir haben gesehen, oder wenn ihr vielleicht habt ihr das gemerkt, dass dreimal dieser Begriff der Gerechtigkeit vorkommt. Die Gerechtigkeit, wie kann ein Mensch gerecht werden vor Gott? Diese Frage, die beschäftigt den heutigen Menschen kaum. Aber einen Menschen wie Paulus, der vom Alten Testament geprägt ist, war das eine ganz entscheidende Frage. Wie kann ein Mensch gerecht werden vor Gott, vor dem heiligen, gerechten und vollkommenen Gott? Wie kann ich gerecht werden? Und der Hintergrund dieser Fragestellung ist, weil das ganze Alte Testament voll ist von Hinweisen, wir haben schon eines gelesen bei Jesaja, die zeigen, dass der Mensch voller Sündhaftigkeit ist, dass mit dem Menschen etwas nicht stimmt, dass der Mensch vor Gott unrein ist. Das ganze Alte Testament handelt davon. Und das ganze Alte Testament stellt die Frage, wie kann ein Mensch vor Gott gerecht werden? Und dann gibt es einen Tempelgottesdienst, in dem diese Dinge dann bildhaft dargestellt werden. Und jetzt ist es leider so, dass man in der heutigen Zeit vielfach das Alte Testament vom Neuen Testament trennt. Man sagt, ja, Altes Testament. Dort war Gott der zürnende Gott, der strafende Gott, der böse Gott, der eifersüchtige Gott. Aber jetzt im Neuen Testament gilt das alles nicht mehr. Jesus und der liebe Gott, die sind sanft, barmherzig und gnädig. Und das ist eine Trennung, die die Bibel nicht kennt. Der Gott des Alten Testamentes ist derselbe Gott wie der Gott des Neuen Testamentes. Und wie wir gesehen haben, Jesus war nicht immer so sanft. Jesus hat klare Worte gefunden dort, wo Ungerechtigkeit geschehen ist. Und Jesus warnt sie auch vor dem Gericht. Jesus warnt die Pharisäer vor dem Gericht. Und wenn wir einen Text aus dem Alten Testament lesen, und zwar das ist jetzt hier eine Stelle aus den zehn Geboten, mitten in den zehn Geboten heißt es, du sollst dich vor den Götterbildern nicht niederwerfen. Also dieser Götzendienst wird angeprangert. Und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Sehen wir, dass sowohl im Alten Testament die Schuld angesprochen wird, dass die Gefahr des Gerichts Gottes angesprochen wird und gleichzeitig die Gnade angesprochen wird. Auch im Alten Testament ist Gott ein gnädiger Gott. Und die Frage bleibt bestehen, wie kann ein Mensch gerecht werden vor Gott? Und es ist jetzt interessant, wenn man die Religionen ein bisschen anschaut, ich bin jetzt kein Experte darin, aber man kann relativ einfach erkennen, dass jede Religion auf dieser Welt irgendeine Form hat, einen Ritus, Zeremonien hat, mit denen man Gott oder eben dann die Götter gnädig stimmen will. Es gibt Gebete, es gibt Opfer, es gibt Zeremonien, zum Beispiel Reinigungsriten, Reinigungszeremonien, weil man spürt, man ist unrein, Askese, Essensvorschriften, um eine innere Reinigung zu erlangen. Das gibt es in allen Religionen. Wir Menschen erkennen, dass es eine riesen Kluft gibt zwischen mir und Gott. Snoopy macht sich Gedanken über die großen Fragen des Lebens. Und das ist eine der grundlegenden Fragen, die wir in unserer Welt kennen. Warum besteht diese riesige Kluft? Und die Kluft wird unterschiedlich genannt. Hier ist bereits der Begriff der Schuld. Schuld entsteht dort, wo wir Menschen sündigen, das Ziel nicht erreichen, das Gott für uns vorgesehen hat, und wir laden Schuld auf uns. Und die drei großen Weltreligionen, Judentum, Christentum, Islam, kennen das Problem der Sünde und der Schuld. Und in anderen Religionen mag das anders heißen. Zum Beispiel in den östlichen Religionen ist die Rede vom Karma. Da gibt es ein gutes Karma und ein schlechtes Karma. Und wenn du lebst, damit dein Karma schlecht wird, dann hat das Konsequenzen für deine weiteren Leben. Aber im Prinzip ist das ein ähnlicher Gedanke. Es stimmt etwas nicht mit dir. Du musst schauen, dass du dein Karma positiv beeinflusst. Du musst schauen, dass du die Kluft irgendwie überwindest. Es braucht einen Ausgleich zwischen dir und dieser Kluft und Gott. Und es ist interessant, dass weltweit diese Prinzipien bestehen. Das muss man den Menschen nicht sagen, das ist einfach da. Und immer noch glaubt eine Mehrheit der Menschen, spürt diesen Konflikt, spürt diese Diskrepanz. Und jetzt kommen wir zum Westen. Im Westen sind wir ja stolz darauf, dass wir Gott mehr oder minder überwunden haben. Wir sind stolz darauf, dass wir durch unsere Vernunft das Leben durchschauen können. Sozusagen, wir schauen Gott in die Karten, wir durchschauen Gott, wir durchschauen das Leben und wir durchschauen auch, wie wir das Leben gestalten können. Und indem wir Gott eliminieren, eliminieren wir auch die Schuld. Und das, was ihr hier seht, ist Windows. Das Emoji, oder wie das heißt, wird nicht so dargestellt, wie ich es hier darstellen wollte. Weil das ist ein Emoji, das mehr oder minder sagt, Edge Badge, ausgetrickst. Es gibt keinen Gott mehr und es gibt keine Schuld mehr. Das Problem ist gelöst. Aber das ist ein Selbstbetrug. Weil so ist es nicht. Sondern auch wir im Westen, wo wir glauben, dass wir so frei sind und so diese Themen von Schuld und so weiter nicht mehr haben, ich muss euch sagen, dass dieses Thema intensivst präsent ist in unserer Kultur, in unserem Denken. Und ich möchte nur auf einen Punkt hinweisen, der mir in den letzten Monaten sehr stark entgegengekommen ist, und das nenne ich das Moralisieren in Politik und Gesellschaft. Moral ist die Lehre von Gut und Böse. Moral sagt uns, was ist gut und was ist böse. Und wenn es das nicht gäbe, die Frage, was gut und böse ist, dann hätten wir recht, dass es das alles nicht gibt. Aber es gibt gut und böse. Die Frage ist nur, wer das definiert. Ich weiß nicht, wer von euch den Roman gelesen hat, 1984 von George Orwell. Dort gibt es ein Wahrheitsministerium. Dieses Wahrheitsministerium definiert, was gut und böse ist. Und mir kommt vor, dass wir auch in gewisser Weise in unserer Kultur ein Wahrheitsministerium haben. Ich sage euch ein paar Beispiele. Elektroautofahren ist gut. Ja, du hast recht, du schüttelst den Kopf. Ich bin auch nicht so sicher, ob man das so generell sagen kann. Aber eines ist sicher, ich bin der Böse. Weil ich fahre mit einer Diesel-Dreckschleuder durch die Gegend. Obwohl ich sagen muss, ich brauche ganz wenig Diesel und das wird auch noch verbrannt mit so, wie ist das, Blue, noch irgendwas. Aber in der Vorstellung ist der eine gut und der andere schlecht. Flugzeugfliegen, böse. Fleisch essen, ganz böse. Ich sehe schon, da herrschen andere Gesetze in der Gemeinde. Aber andererseits, vegan zu essen, das ist inne. Verstehst? Da wirst du innerlich rein. Das kannst auch spirituell rein werden. Putin ist böse. Und er ist böse, gell? Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber der Gegensatz, den finde ich dramatisch. Der Westen ist gut. Der Westen verteidigt die wahren Werte. Leute, das ist Blödsinn. Das ist Nonsens. Das ist ein Moralisieren, wo man sich besser vorkommt als die anderen. Oder, und ich bitte hier um Vergebung und bereits vorab, wenn ich sagen muss, die letzten Monate, impfen ist gut. Solidarisch, Nächstenliebe. Mit diesen Begriffen wurde das belastet. Impfverweigerer, böse Mörder. Wortwörtlich so in den Medien gelesen. Es ist ein Impfverweigerer. Das ist nicht jemand, der sich überlegt, macht das für mich Sinn, sondern das ist ein Impfverweigerer. Die ganze Sprache ist moralisch aufgeladen. Und daran sehen wir, dass wir auch ein Wahrheitsministerium haben, die sich zwar schlecht zuordnen kann, ich weiß nicht, wo das sitzt, aber in der NZZ habe ich jetzt einen Beitrag gelesen, wo eine Umfrage ergeben hat, dass 55% der Deutschen sagen, sie wollen nicht mehr laut sagen, was sie sich denken, weil sie Angst haben, benachteiligt zu werden oder diskriminiert zu werden. Hey Leute, das ist Realität. Und daran sehen wir, dass wir in unserer Kultur auch eine Form von Religion haben. Wir haben eine Definition, was gut und böse ist. Wir haben einen Weg, wie wir das überwinden können. Und das ist Religion. Nur ohne Christus und aus eigener Kraft. Zurück zur Frage. Worauf sind wir stolz? Wie können wir diese Kluft überwinden? Wie können wir sagen, ich bin gerecht? Wir können das auf dieses Leben anwenden, aber natürlich dann auch bereits im Weiteren auf das ewige Leben. Wer sagt mir und wie kann ich mir sicher sein, dass ich gerecht bin vor Gott? Und Paulus sagt, ich könnte auf mein Fleisch, also auf meine eigene Kraft verweisen. Was ich alles geleistet habe, ich war einer der führenden religiösen Führer im Judentum. Wir würden vielleicht heute sagen, ein Kardinal, ein Erzbischof oder irgend so etwas. Da stellt doch niemand in Frage, ob die in den Himmel kommen, oder? Oder in der säkularen Religion gibt es die Philanthropen, die ihr ganzes Vermögen der Menschheit zur Verfügung stellen. Ein Bill Gates, ein George Soros, das sind die Heiligen der heutigen Tage. Aber reicht das? Und Paulus ist hier wirklich radikal. Paulus sagt, nein, meine eigene Gerechtigkeit reicht nicht. Und wenn ich Milliarden von Dollar in das sogenannte Gute investiere. Er sagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder die eigene Gerechtigkeit aus dem Gesetz, die nennt er eine Zerschneidung, eine Verstümmelung. Und das ist ein gutes Bild. Jeder, der glaubt, durch eigene Werke gerecht werden zu können, der verstümmelt sich. Der kommt nicht zu seiner wahren Menschheit, zu seiner Würde. Oder die Gerechtigkeit aus Gott, die er dann die wahre Beschneidung nennt, die auch im Römerbrief als die Beschneidung des Herzens genannt wird. Es geht nicht darum, dass man am Körper beschnitten wird, sondern es geht darum, dass wir am Herzen beschnitten werden, sagt Paulus. Dass wir Buße tun über unsere Sünde, dass wir uns demütigen vor Gott. Darum geht es. Und das ist eben, was wir schon gesagt haben, die menschlichen Möglichkeiten. und worauf wir vertrauen. Und demgegenüber ist der Glaube an Jesus Christus, das Vertrauen in Jesus Christus, dass er für mich diese Brücke überwunden hat, diese Kluft überwunden hat. Also er ist die Brücke über die Kluft, so muss ich sagen. Wir dienen Gott im Geist, wir rühmen uns Jesu Christi. Paulus sagt, was mir Gewinn war, was ich wichtig genommen habe, das ist jetzt wie ein Schaden, wie ein Verlust, das ist wie Dreck. Auch das ist politisch nicht korrekt, weil er diskriminiert ja damit jemand. Und er sagt, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich Christus erkenne. Und erkennen ist ja im biblischen Sprachgebrauch mehr als ein intellektuelles Wahrnehmen. Es ist eine Begegnung. Er möchte Christus begegnen. Die Kraft seiner Auferstehung erleben. Die Gemeinschaft seiner Leiden und die Gemeinschaft seines Todes. Auf das gehen wir dann nächstes Mal noch tiefer ein. Aber es geht darum, dass wir eben die Kluft überwinden und dass es jemanden gibt, der die Brücke baut zu Gott, der meine Gerechtigkeit wird, der mich gerecht macht vor Gott. Und Paulus ist von diesem Gedanken so eingenommen. Und das erklärt seine Sprache. Er ist mit voller Begeisterung dabei. Und so möchte ich uns die Frage stellen, wie stehen wir dazu? Wie sieht das in unserem Leben aus? Und wenn wir bis jetzt noch nicht sagen können, ich bin gerecht vor Gott, ich weiß, dass ich einmal, wenn Gott mich richtet, sagen kann, ich bin gerecht. Es gibt keinen Grund zur Verurteilung, weil ich die Gerechtigkeit in Jesus Christus angenommen habe. Wenn jemand unter uns ist, der sagt, ich kann das nicht sagen, dann ist es mir wichtig zu sagen, ich möchte euch einladen, diesen Schritt zu tun, euch zu bekehren, Buße zu tun, wie die Schrift sagt, die Sünden zu bekennen, die Schuld abzugeben. Heute Morgengebet hat jemand den Vers zitiert, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, machen wir Gott zum Lügner. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ein wunderbarer Vers. Dazu möchten wir einladen, sei es durch eine Aussprache, sei es durch gemeinsames Gebet, was es dazu braucht. Aber auch diejenigen, die gesagt haben, ja, ich bin ja bereits da drüber gelaufen, ich bin ja bereits unterwegs, auch diejenigen möchte ich herausfordern und sagen, schauen wir uns doch an, wie Paulus das in seinem Leben erlebt. Und Paulus ist radikal. Er sagt, ich habe nur ein Ziel, nämlich ob ich irgendwie hingelange zu dieser Herausauferstehung aus den Toten. Ob ich irgendwie an diesem geistlichen Leben Anteil haben kann. Und so möchte ich uns herausfordern, dass wir dasselbe Ziel haben wie Paulus und radikal Jesus nachfolgen. Geschwister, ich muss euch sagen, ich bin jeden Morgen neu überführt, wie radikal die Bibel ist. Jeden Morgen, wenn ich die Bibel lese. Es gibt nur einen Weg und der ist Jesus nach. Und dazu möchte ich uns herausfordern, die wir bekennen, dass wir Christus angenommen haben als unsere Gerechtigkeit. Ja, Christus, mein ganzer Stolz, das wünsche ich uns allen, dass wir das von ganzem Herzen sagen können. Und ich möchte noch beten.